Wir bei Lit My Fire kommen zum Buch des Monats, Die Gabe von Suzumi Suzuki. Warum die Autorin mindestens so spannend ist wie ihr Werk und wie viel Autofiktion im Text eigentlich steckt, erzählt uns Clemens.
Die Gabe stammt aus der Feder von Suzumi Suzuki. Die Autorin, geboren 1983 in Tokio, hat bereits eine schillernde Karriere hingelegt. Suzuki hat als Schauspielerin in pornografischen Filmen mitgespielt, eine soziologische Studie über diese Erfahrungen geschrieben, für die wichtigste Finanzzeitung Japans gearbeitet und schreibt seit 2014 fiktionale Texte. Doch der Reihe nach. Suzumi Suzuki wurde in eine Akademikerfamilie geboren und besuchte Privatschulen in Japan und in England. Nach ihrer Schulzeit studierte sie in Tokio und spielte zeitgleich in pornografischen Filmen mit. Nach ihrem Abschluss 2007 studierte sie Soziologie. Erste Berufserfahrung als Autorin sammelte sie dann bei der angesehenen Finanzzeitung The Nikkei, wo sie als Freelancer bis 2014 arbeitete. Zeitgleich schrieb Suzuki in dieser Zeit eine soziologische Studie, basierend auf ihren eigenen Erfahrungen und ihrer Abschlussarbeit. A Sociology of AV Actresses wurde gemischt besprochen, unter anderem, weil die Nähe der Autorin zum Studieninhalt offensichtlich ist. 2014 kündigte Suzuki dann ihren Zeitungsjob und schreibt seitdem als Freelancer insbesondere biografische Texte, die in Japan viel Beachtung fanden. Unter anderem mit einer filmischen Adaption ihres Buchs If You Sell Your Body, Then Goodbye. 2022 erschien dann ihr erster Roman, Die Gabe, den wir heute besprechen. Der Roman wurde für den renommierten Akutagawa-Preis nominiert. Während wir das Buch endlich auf Deutsch vorliegen haben, ist bereits der Folgeroman Graceless erschienen, der ebenfalls für diesen Preis nominiert wurde. Die Gabe ist bei S. Fischer erschienen, nimmt uns mit in die Beziehung von Mutter und Tochter. Die Mutter, sterbenskrank mit Krebs, möchte ihr letztes Gedicht schreiben und kann dies nicht im Krankenhaus tun. Sie bittet, bei ihrer Tochter einziehen zu dürfen. Die Tochter wohnt im Rotlichtviertel Tokios und arbeitet als Hostess in einem Nachtclub. Die Welten dieser beiden Frauen, von unterschiedlichen Perspektiven auf weibliche Selbstermächtigung geprägt, prallen hier aufeinander. Allerdings keineswegs als laute Kollision, sondern eher leise. Die Gabe wurde übersetzt von Katja Busson und ist im S. Fischer Verlag erschienen.
Und wie diese leise Kollision klingt, hören wir in einer Textstelle, gelesen von Cora.
Am 9. Tag machte ich ihr zum Mittag eine Nudelsuppe mit Lauchzwiebeln und Mentaiko. Müde, weil ich bis morgens unterwegs gewesen war, außerdem gereizt, weil meine Mutter auf die Frage, was sie essen könne, einfach keine Antwort gab, kochte ich kurzerhand die Summen, die ich Anfang des Sommers gekauft hatte. Nudeln und Töpfe habe selbst ich im Haus. Die Zwiebeln und den gesalzenen Roggen hatte ich nach ihrem Einzug besorgt. Lecker, sagte meine Mutter, nachdem sie, ohne die kleine rote Schale, die ich auf den Tisch neben dem Bettzeug gestellt hatte, anzuheben, einen Bissen genommen hatte, führte die Stäbchen noch 3-4 Mal zum Mund, dann legte sie sie ab. Von den wenigen Nudeln, die in der Schale gewesen waren, waren so viele übrig, dass sie überhaupt keine zu sich genommen zu haben schien. Selbst die guten Sachen kann ich nicht mehr essen. Wie sie auf dem Futon saß und mich über den billigen Tisch aus dem Discounter hinweg bedauernd ansah, wäre man nicht auf den Gedanken gekommen, dass sie im Sterben lag. Unter dem langärmeligen, weichen Schlafanzug, den sie seit Tagen trug, hatte sie nicht einmal Unterwäsche an. Ob sie den aus dem Krankenhauskiosk hatte? Selbst wenn sie zu krank gewesen sein sollte, einkaufen zu gehen? Ein gelb geblümter Schlafanzug war merkwürdig. Vielleicht hat sie einen Bekannten gebeten, ihr einen mitzubringen, aber Besuch hatte ich bei ihr praktisch nie gesehen. Ich dachte an die Bilder von Trauer und Tod, die sie in einigen ihrer Gedichte beschwor, und auch mir wurde es flau im Magen. Egal, lass stehen, sagte ich unbeabsichtigt kühl. In dem durch die vergilbte Spitzengardine einfallenden Licht der geradezu sommerlichen Sonne schien der Teppichboden buchstäblich zu brennen. Ich hielt es auf meinem schmuddeligen Sitzkissen nicht länger aus, stand auf, um wenigstens die Schale meiner Mutter abzuräumen, meine eigene ließ ich stehen, und ging zur Spüle hinüber, die sich im selben Zimmer befand. In das andere meiner aus nur 2 Räumen bestehenden Wohnung hatte ich mein Bett und meine Kleider und Taschen verfrachtet, dort ließ ich meine Mutter nicht hinein. Unser Zusammenleben sollte sich auf das zum Eingang gelegene, größere Zimmer beschränken, das eine Tür zum Bad, eine Tür zur Toilette und eine Tür zur Spüle hat. Obwohl ich wusste, dass meine Mutter nicht mehr die Kraft besaß, sich über meine Designertaschen oder Kleider zu mokieren, wollte ich nicht, dass sie sie sah.
Die Gabe von Suzumi Suzuki. Wie immer haben wir uns einige Gedanken bei der Lektüre gemacht, die wir für euch gerne besprechen. Sebastian, was hat dich denn jetzt besonders bei der Lektüre beschäftigt?
Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, inwiefern das eigentlich ein typisch japanischer Roman ist. Denn die kommen ja oft mit sehr wenig Plot aus, weil es ihnen nicht so sehr um eine Handlung geht, sondern eher um die Beschreibung von einem Zustand oder einer Atmosphäre. Und ich finde, das ist hier auch der Fall. Es hat für mich aber ziemlich gut funktioniert, weil es dadurch ganz stark sozusagen diesen Zwischenzustand des Abschiednehmens von der sterbenden Mutter und sozusagen dieses ein bisschen aus dem Leben heraustreten fühlbar gemacht hat. Wie ist es euch damit gegangen? War das zu wenig Handlung oder genau richtig?
Also ich finde, es ist so kurz, dass es nicht frustrierend wird. Ich finde, dass der Charme von dem Buch besteht auf jeden Fall darin, dass es sozusagen diesen, wie so ein Snapshot auf diesen Zustand ist. Und das ist ja auch ein kurzer Zeitraum, in dem das Buch spielt, ohne dass man damit allzu ungeduldig wird. Aber es stimmt schon, es läuft nirgendwo so richtig hin. Ne? Also es gibt auch, finde ich, keinen Höhepunkt oder so, wo man sagen könnte, darum herum kreist es dann am Ende irgendwie.
Ja, ich habe das genauso wahrgenommen, aber irgendwie total erfrischend empfunden, weil ich glaube, wir haben in den letzten Monaten, zumindest so in meinem Gefühl, oft so plot-heavy Sachen gelesen, Sachen, wo es irgendwie um so Charaktere gibt und wo es sozusagen eine Geschichte gibt, die so entfaltet wird, die aber sozusagen relativ ausbuchstabiert, was da eigentlich gesagt werden soll. Und bei Die Gabe hatte ich das Gefühl, es passiert eigentlich alles zwischen den Zeilen. Also ich lese diese Situation von dieser Frau, die ihre Mutter aus dem Krankenhaus holt, damit die ihr Gedicht zu Ende schreiben kann. Die Mutter bleibt dann aber wirklich nur wenige Tage und schafft es eigentlich nicht, irgendwas zu schreiben und geht dann wieder zurück und stirbt dann auch relativ schnell. Und nichts wird so richtig erklärt. Also nie wird irgendwas an die Oberfläche gespült und gesagt, so ist das jetzt oder dafür steht das jetzt. Sondern man sieht eine Situation. Und ich finde, da gibt es ganz viele so Deutungsmomente in alle Richtungen und ich kann sehr viel da reinlesen. Und mir hat das total gut gefallen, weil ich so ein Gefühl hatte von einer literarischen Qualität, die aber jetzt, das glaube ich schon auch, nicht über 200 Seiten getragen hätte. Da würde ich Cora total zustimmen, dass hier auch die Länge des Buches total in diesem Format für mich zumindest funktioniert hat.
Was damit für mich zusammenhängt, ist, dass es auch, finde ich, eine sehr kühle Art ist, auf diese Figuren zu schauen und über deren Leben zu erzählen. Also ich finde, man wird eigentlich nicht emotional involviert als Leser oder Leserin. Das ist ja auch ein Element, was einen manchmal sozusagen so ein bisschen dabei hält, wenn es eben nicht die Handlung ist. Also ich finde, auf eine Art erzeugt die Autorin, ich frage mich gerade noch, mit welchen Mitteln, eben doch eine große Distanz zwischen den Leuten, die es lesen und den Figuren.
Also ich finde, ein Mittel, was sie benutzt, was mir aufgefallen ist, ist, dass sie die Emotionen der Figuren nicht über deren Emotionen erzählt, sondern über die Orte, an denen sie sich befinden. Also was ganz oft eindrücklich ist die Umgebung, die recht deutlich beschrieben wird. Also wenn sie zum Bahnhof geht und lange über diesen Obstladen und Gemüseladen gesprochen wird oder über diesen künstlichen Garten im Krankenhaus, der so eine sterile Umgebungen hat. Und ich finde, dadurch werden so Emotionen aufgezeigt, die dann, also sozusagen, die auf die Innenwelt der Charaktere verweisen, ohne dass direkt über die Emotionen geredet wird.
Apropos Orte in dem Buch, als du gesagt hast, das ist für dich ein typisch japanisches Buch, musste ich auch daran denken, dass es ja eigentlich für die nicht mit der japanischen Kultur vertraut sind, auch teilweise eine bizarre Welt ist, diese Host-Clubs, in der die Protagonistin arbeitet und in die sie aber auch selber geht. Kannst du dazu noch was sagen, wie man das verstehen soll als Ort? Also was ist das für eine Art, sozusagen auszugehen oder sich zu beschäftigen?
Meine Erfahrungen damit sind sehr limitiert. Will sagen, nicht existent, aber also gerade Tokio hat riesige Rotlichtviertel, in denen sozusagen alle Schattierungen gibt von sozusagen ganz normaler, so leicht sexualisierter Orten, wo man sich aufhält, also diese Lolita-Cafés und sowas, die erstmal Cafés sind, und dann gibt es sozusagen alle Abstufungen über das, was wir Nachtclub kennen, bis hin zu Bordellen. Und das ist ganz stark eben auch in diesem Nachtleben, das ja auch irgendwo so Post-Work und sowas ist, ganz stark mit verwoben. Aber richtig viel weiß ich darüber ehrlicherweise auch nicht.
Ich würde vielleicht anknüpfen an was, was ihr vorhin gesagt habt. Also du sagst, für dich halten diese Orte das vielleicht ein bisschen zusammen, diese verschiedenen Szenerien. Für mich gab es ein anderes Thema, was sich durchgezogen hat, nämlich das Thema Körper von unterschiedlichen Figuren und auch in unterschiedlichen Weisen. Auch das ist sozusagen vor allem erstmal ein negatives Verhältnis. Ne? Es gibt den kranken, verfallenden Körper von der Mutter. Es gibt verschiedene Frauen, die ihre Körper verkaufen und damit irgendwie umgehen müssen. Und es gibt sozusagen den Körper von der Protagonistin, die eben offensichtlich gezeichnet ist durch eine Brandverletzung. Das auf der einen Seite, und auf der anderen Seite habe ich das so gelesen, dass die Frauen in dem Buch auf verschiedene Art und Weisen versuchen, die Kontrolle über ihren Körper zurückzubekommen. Also der Mutter, die hat vielleicht sozusagen keine Chance so richtig, die fügt sich letztendlich da in ihr Schicksal. Aber es gibt Freundinnen, von denen nimmt eine sich das Leben. Das habe ich auch als sozusagen eine Art des Reclaiming des eigenen Körpers gelesen tatsächlich. Und dann gibt es eben die Protagonistin selbst, die versucht, diesen Körper wieder auf eine Art zu ihrem eigenen zu machen, indem sie ihn tätowieren lässt und auf eine bestimmte Art pflegt. Also Körperpflege spielt ja auch eine Rolle an verschiedenen Stellen in dem Roman. Und ich hatte aber auch den Eindruck, dass es letztendlich als ein aussichtsloses Projekt beschrieben wird. Also es gibt da sozusagen keine Rettung auf eine Art. Und in dem Zusammenhang habe ich mich auch gefragt, ist es eigentlich ein politisches Buch in Bezug auf den Frauenkörper?
Ja, also ich habe das total politisch gelesen auf der einen Seite, weil das, was du beschrieben hast, das habe ich genauso auch gelesen. Diese Frauenkörper, die existieren irgendwie so zwischen Ware und Selbstbestimmung. Es gibt auch so eine Geschichte, dass auch die Mutter eigentlich eine hervorragende Sängerin war, die aber sehr leicht bekleidet aufgetreten ist und dann aber durch verschiedene Umstände da kurz aufhört und nachher aber wieder zurückkommen möchte, um sich und auch ihre Tochter versorgen zu können und dann aber gesagt bekommt, nee, wenn du jetzt zurückkommst, dann musst du auch in die Sexarbeit einsteigen, das geht jetzt nicht mehr so. Und diese Frage danach, wie viel Autonomie habe ich über meinen Körper und was wird mir eigentlich abverlangt, um auch den Körper vielleicht meiner Tochter erhalten zu können, das ist ein ganz spannendes Verhältnis und ich würde das auf jeden Fall einordnen in diese Bewegung japanischer Literatur, die eben ganz explizit auf dieses wirklich sehr schwierige Verhältnis von Japan und Frauen sozusagen, das darauf eigentlich eingeht. Und ich glaube, es ist zum Beispiel auch kein Zufall, dass diese Brandverletzung, von der du gesprochen hast, von der die Tochter gezeichnet ist, die hat ihr eben ihre Mutter zugefügt in einer Situation, die kaum zu verstehen ist, also wo alles auch wieder dazwischen ist. Und da würde ich sagen, trifft auch dein Punkt eigentlich wieder das, was Sebastian gesagt hat, dass eben nicht erzählt wird, wie diese Figuren sind oder wie die Beziehungen sind, indem das ausbuchstabiert wird, sondern ganz viel passiert auch darüber, wie sich diese Körper zueinander verhalten, mit dem Essen, mit dem Streicheln, mit dem Creme, mit dem Verbrennen. Und das habe ich eigentlich auch als eine sehr interessante Art gelesen.
Ich fand eine Szene, in der sozusagen die Verhältnisse der Körper zueinander wahnsinnig spannend sind, ist wiederum die in dem Krankenhausgarten, wo sie mit dem vielleicht ehemaligen Liebhaber, ehemaligen Bekannten ihrer Mutter spricht und wo man auch zwei Körper hat. Also es wird auch ausführlich beschrieben, was der Mann anhat, weil man in diese Leute auch nicht so richtig gut reingucken kann, weil die japanische Gesellschaft eben oft eine ist, die ganz stark sozusagen die äußere Fassade aufrechterhalten muss. Und das ist in dem Buch hier die ganze Zeit sozusagen der Kampf, eben wie du gesagt hast, sozusagen zwischen einer Selbstbestimmtheit und eben dem Entsprechen dieser Erwartungen, was in der kompletten Spannung die ganze Zeit zueinander steht. Und natürlich betrifft es den weiblichen Körper stärker, aber sozusagen alle Körper sind davon betroffen. Das ist auf jeden Fall ein Buch, was sich ganz stark damit auch kritisch auseinandersetzt.
Indem es halt diesen Blick hinter die Fassade liefert, ne? Also indem man eben der Protagonistin auch dabei zuschaut, wie sie sich eben bereit macht für die Arbeit zum Beispiel und was dazu alles wirklich im Detail gehört, vom Wimpern ankleben und duschen und sich anziehen auf eine bestimmte Art und Weise für einen bestimmten Kontext. Ich fand das auch also ich kenne nicht viel japanische Literatur, aber das, was ich kenne, zum Beispiel Murakami, da sind eben die Frauen oft eher so enigmatische Projektionsfiguren, wo man halt überhaupt nicht hinter die Fassade guckt, sondern die erscheinen sozusagen immer schon perfekt gestylt auf eine Art in den Romanen. Und jetzt hat man, finde ich, also da hat man so, dass dieser Blick eben umgedreht wird und quasi mal durchdekliniert wird, was eigentlich alles dazu gehört, um diese Frauenfantasie zu werden.
Ja, und das macht sie natürlich auch wahnsinnig gut. Also es gibt ja diesen Moment, der ganz oft beschrieben wird, dass sie ihre Tür von der Wohnung aufschließt oder zuschließt und das macht so ein ganz spezifisches Geräusch. Und das ist sozusagen wie der Schalter, der umgelegt wird sozusagen zwischen dem Moment, in dem sie die Fassade ist und dem Moment, in dem sie Mensch sein kann sozusagen.
Und was ja auch tatsächlich ganz interessant ist, finde ich, es gibt so einen Moment, da kommt sie zu Geld. Also Geld ist immer ein Thema auch in diesem Roman, weil auch Körper und Geld und ja, eben das Wahrenhafte von Körpern eine Rolle spielt. Und dann taucht sie aber total ein in diese Nachtwelt, in diese Clubwelt und ja, wird eigentlich fast schon Kundin in diesem Bereich und hat dann plötzlich ganz neue Möglichkeiten, ja, was zu empfinden oder da reinzugehen. Und es bleibt aber trotzdem irgendwie so eine Oberfläche, hinter die man nicht richtig gucken kann. Und ich habe mich da ein bisschen gefragt, wie das eigentlich jetzt ist mit diesem autofiktionalen Gehalt dieses Buches. Weil es ist ja schon so, dass wir schon bei Clemens Zusammenfassung gehört haben, dass diese Frau selber in Erwachsenenfilmen mitgespielt hat, dass die sich sehr viel beschäftigt hat mit Formen der Prostitution. Wenn ich an diesen Titel denke, den Clemens gesagt hat, wo es darum ging, dass vielleicht das Verkaufen des eigenen Körpers nirgendwo hinführt, wo es schön ist, dann kann man ja auch sehen, dass das irgendwie kritisch gesehen wird von der Autorin. Und ich weiß nicht genau, wie man das jetzt sozusagen verorten würde, weil an manchen Stellen dachte ich dann wieder, vielleicht ist es dann auch so nah an der Figur oder so nah an der Autorin eigentlich, dass mir manchmal so ein bisschen noch das Literarische darüber gefehlt hat. Also manchmal, so sehr ich das auch genossen habe und so sehr ich das auch schön fand, dass nichts ausbuchstabiert wurde, stand ich am Ende schon auch da und dachte so, und jetzt? Sozusagen, was hat mir das jetzt gesagt? Und habe ich jetzt eigentlich was gelernt über die japanische Gesellschaft vielleicht? Oder kann ich das, weil ich finde es total auch interessant, das einzuordnen in eben die Literatur japanischer Frauen der letzten Jahre, die ja ganz stark versuchen, an allem Möglichen zu rütteln und zu sagen, wir sind hier, wir haben eine Erfahrung und wir wollen gegen dieses Patriarchale auch gerne anschreiben. Naja, das war jetzt ein bisschen wirr, aber wie habt ihr das denn so gesehen, dieses Verhältnis von Autofiktion und Gesellschaft und hat das eigentlich für euch gut funktioniert?
Ich weiß gar nicht, ob ich es unbedingt in das Genre der Autofiktion einordnen würde, weil also ich finde, man kriegt keinen soziologischen Blick in dem Buch, sondern einen, der sehr nah an der Erfahrung eigentlich dran ist und der sozusagen es vermeidet, aus so einer Vogelperspektive auf diesen Teil der Gesellschaft zu schauen. Also da hatte ich schon das Gefühl, die Autorin hat es eben selber sozusagen, hat den Einblick in dieses Milieu, ist aber eben auch Akademikerin und Journalistin und hat damit eben sich am Ende eine völlig andere Perspektive erarbeitet, als ihre Protagonistin das haben kann.
Ja, bei mir ist sozusagen das Autofiktionale hat sich für mich auch nicht wenn es denn da ist, nicht in den Vordergrund gedrängt. Ich weiß auch nicht sozusagen, wie ähnlich eigentlich das Mitspielen in Erwachsenenfilmen und dieses Nachtclubleben sozusagen, wie eng das miteinander verzahnt ist, weiß ich gar nicht. Aber eigentlich ist es ja auch kein Buch über dieses Milieu, sondern es ist ein Buch in diesem Milieu und eigentlich ist es ein Buch über eine Tochter, die ihre Mutter verliert an einem spezifischen Ort zu einer spezifischen Zeit. Und als das fand ich sehr stark.
Dann würde ich jetzt kurz nochmal Clemens dran nehmen, der nicht so richtig gelesen hat, aber trotzdem was zu sagen hat.
Ja, Einwurf von der Seitenlinie. Ich habe euch verschwiegen, dass der autofiktionale Gehalt vielleicht sogar tatsächlich eher in diesem Mutter-Tochter-Verhältnis liegt, denn die Autorin hat den Tod ihrer Mutter, die an Krebs gestorben ist. Also das ist eine Erfahrung, die wahrscheinlich autofiktionalen Charakter haben könnte, in der Art und Weise, wie sie vielleicht in diesem Buch verarbeitet wird.
Sehr guter Einwurf für uns und die ZuhörerInnen. Machen wir nochmal eine letzte Runde. Wie fanden wir das Buch denn jetzt? Wem würden wir es empfehlen? Was haben wir gefühlt? Cora, willst du anfangen?
Ja, für mich war es eins von diesen Büchern, die man liest und in eine fremde Welt eintauchen kann für eine kurze Dauer. Und es hat mich aber jetzt nicht vom Hocker gerissen, würde ich sagen. Also ich finde es, glaube ich, auf dieser ja, Bücher als Schritt in eine andere Weltebene finde ich es total interessant. Und ich finde aber diese Kälte in der Erzählung und im Blick, das ist was, was mir dann doch manchmal fehlt.
Mir hat das Buch ziemlich gut gefallen. Ich mag auch dieses distanzierte Erzählen, was aber trotzdem schafft, sozusagen eben in den Zwischentönen doch emotional zu sein. Und dementsprechend würde ich das Buch auch weiterempfehlen und wahrscheinlich auch weiter verschenken. Vielleicht an Leute, die ein bisschen Bereitschaft haben, auch Sachen zu lesen, die ja vielleicht nicht ganz so zugänglich sind.
Ja, ich bin da, glaube ich, so ein bisschen dazwischen, weil ich fand es auch wirklich toll zu lesen. Also ich habe es gerne gelesen und ich habe das so genossen, dass dieses Buch sich mir einfach erschlossen hat über das Lesen und ich diese Szenen hatte und eben nicht so über Erklärungen lesen musste. Also das hat mir total zugesagt, das wollte ich in dem Moment absolut haben. Ich fand dann so ein paar Handlungselemente, wie zum Beispiel diesen Liebhaber der Frau, der dann kommt und der dann sozusagen auch Geld da lässt. Und irgendwie hat das für mich nicht alles so ganz zusammengepasst. Und deswegen war es ein gutes Buch, was ich gerne gelesen habe. Und gerade Leuten, die sich vielleicht auch für japanische Literatur oder für, ich nenne es jetzt mal gemein, Frauenliteratur interessieren, da würde ich das sofort empfehlen. Ich habe jetzt noch einmal eine Frage vielleicht an Clemens. Willst du das Buch dann jetzt noch lesen, nachdem wir das diskutiert haben?
Tatsächlich ist mein Interesse gewachsen durch eure Diskussion. Ich fand es sehr spannend. Insbesondere jetzt auch mit der Frage, also verschiedene Sachen, die ihr angesprochen habt, finde ich jetzt sehr spannend. Und ich werde mich diese Woche dann mit dem Buch zurückziehen.
Wir werden sehen.